Dann, wie wollen wir es heute machen? Clara, willst du selber das Intro machen oder?
Ja, klar.
Alles klar, ich starte.
Herzlich willkommen zu Aus UX und Dollerei, dem Podcast der UX Bremen Community mit Nils und Nils. Ich bin Clara und ich bin hier heute zu Gast.
Wunderbar, danke Clara für die schöne Anmoderation und schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, wir haben heute ein super spannendes Thema aus meiner Sicht. Ich glaube, wir sind da alle Feuer und Flamme für, namens Sustainable UX.
Ja, spannend und wichtig, würde ich mal behaupten.
Richtig.
Ich glaube, wir können großen Einfluss haben, wenn wir denn nur wollen und es nur tun. Und darüber reden wir heute mit dir, Clara.
Ja, super, ich freue mich.
Denn du hast ja einiges schon mal vorbereitet für unser letztes Meetup. Ist schon eine Weile her. Wann war denn das?
Das war im Herbst, Oktober.
Herbst irgendwann.
Ende ja. September,
Oktober irgendwie so.
Es waren noch bunte Blätter an den Bäumen.
Bunte Blätter an den Bäumen, ja. Und da haben wir über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich sage jetzt mal Nachhaltigkeit. Ist das alles, was da drin steckt? Ich glaube, das war mehr als nur...
Ja gut, selbst... Das Thema Nachhaltigkeit an sich ist ja schon ein weites Feld. Ja. Ne? Das ist ja, viele sagen, dann reden dann nur vom Klimawandel, aber das hat ja dann auch wieder andere Aspekte irgendwie, was über den Schutz des Klimas hinausgeht. Aber ich glaube, mit dem Wort Nachhaltigkeit ist ein ganz gutes Synonym für das Thema Sustainability.
Kann man mal mit starten, ne? Ich glaube, du hast irgendwie, mit so einem bolden Statement irgendwie angefangen, unsere Welt ist kaputt.
Die Welt ist kaputt, ja. Ja, ich wollte irgendwie, also ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich bin da jetzt auch tatsächlich, muss ich gleich mal Disclaimer, noch gar nicht die allergrößte Expertin. Da gibt es Leute, die sich noch viel, viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich hatte so aus so einer persönlichen Perspektive einfach gemerkt, das Thema beschäftigt mich halt einfach selbst in meinem privaten Umfeld schon viel. Also ich schaue irgendwie, dass ich so mein Schippchen dazu gebe, dass die Welt vielleicht ein bisschen nachhaltiger wird, so, ne? Schön viel mit dem Fahrrad, irgendwie in Deutschland nur mit der Bahn und esse nicht viel Fleisch, was man halt so macht, ne? Unser einer in der Woken Community. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich das Thema Nachhaltigkeit in meinem beruflichen Kontext als UX-Designerin komplett ausgeblendet habe. Ja. Und als ich das mal benannt habe, habe ich gemerkt, dass es vielen meiner Kolleginnen und Kollegen auch so geht. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, das kann eigentlich nicht sein. Da müssen wir, glaube ich, mal drüber sprechen.
Ja, ist mir tatsächlich auch bewusst geworden, als du deinen Vortrag gegeben hast. Und seitdem fasse ich mich bei vielen Themen so ein bisschen an die Nase und denke so, okay, schon krass, was wir hier eigentlich gerade tun. Geht das auch ein bisschen datenschonender, ressourcenschonender? Kann man da was einsparen? Genau, und das ist, glaube ich, schon das erste Thema. Ne? Daten sparen ist so ein Ding, ne?
Ist so ein Ding. Du hattest eine Statistik gezeigt, glaube ich auch, wo du sehr, sehr stark ein Statement drauf hattest, was das Internet eigentlich bei uns macht, beziehungsweise was es auch im Hinblick CO2-Bilanz macht, oder?
Ja, genau. Das ist ziemlich beängstigend eigentlich, was so die ganze Branche, Informationstechnik, Telekommunikation aktuell schon für einen Anteil hat an so den Gesamtressourcen und dem Energieverbrauch, den wir so weltweit haben. Das waren 2020, also schon ein paar Jährchen her, aber relevante Daten trotzdem, zwischen 1 und 3,2%. Also eigentlich jetzt nicht so, sagen wir, der allergrößte Anteil. Aber die Prognose ist, dass das bis 2030 auf bis zu 23% ansteigt. Also ein riesen exponentielles Wachstum einfach. Und ich habe mal zum Vergleich noch mitgebracht, der ja sehr oft und viel gescholtene Flugverkehr liegt aktuell nur bei 1,7%. Also ähnliches Kaliber und redet man viel, viel mehr drüber. Also da ist zum einen ist das sehr beängstigend, wie krass viel Energie einfach Internet, Kommunikation, das alles verbraucht. Aber gleichzeitig, wenn man es umdreht, halt auch ein Riesenpotenzial, um einzusparen. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich dann auch eigentlich hinaus möchte.
Ja, warte, da... Also da nicht nur, wenn ich meinen Job ausübe, sondern auch, wenn ich so privat drüber nachdenke, wie habe ich eigentlich noch so als Kind, wie war das damals? Mhm. Wie verbunden war ich mit dem Internet? Null. Mhm. Und heute habe ich irgendwie meine Armbanduhr, die mir alle paar Sekunden sagt, wie viel Schritte ich schon gemacht habe. Das läuft über irgendwelche Daten, über irgendwelche Server.
Ja.
Ich baller die ganze Zeit raus, es wird irgendwo zwischengespeichert und kommt wieder zurück. Und natürlich wird es mehr. Jetzt die diese Vision, Apple Vision Pro Brille gerade raus, überall laufen sie jetzt mit diesen Dingern rum. Ja. Da sind ja Unmengen Daten, die total, da verarbeitet total, werden.
Genau. Ja, auch alles, was gestreamt wird, sind natürlich unglaubliche Mengen an Daten. Alles wird immer, dadurch, dass auch die Infrastrukturen besser werden, nutzen es Leute natürlich auch mehr. Aber im Endeffekt jede Google-Abfrage und jeder Call, den wir machen, das sind Daten.
Und tatsächlich auch auf mehreren Geräten. Ne? Du hattest nur die Apple Watch jetzt angesprochen, also deine Uhr, die mittrackt. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir eigentlich mehrere Geräte mit uns rumtragen, gleichzeitig nicht nur die Uhr, sondern auch das Smartphone, den Rechner und potenziell noch andere Gadgets, um irgendwas mitzuschneiden, ist das schon enorm, was da an Daten, glaube ich, zusammenkommt.
Ja,
ne?
Genau. Ja, und ich glaube halt, der wichtige erste Schritt ist, sich das bewusst zu machen und halt Schlüsse daraus zu ziehen, wie gehen wir als UX-Designer damit um und wie gehen wir als Nutzerinnen und Nutzer dann vielleicht auch damit um.
Ja,
genau.
Und wie gehen wir damit um?
ich habe das Ganze so ein bisschen tituliert unter dem Aspekt der Datensparsamkeit. Und das ist natürlich was, damit kann man Leute ja auch catchen, denen Nachhaltigkeit egal ist. Und das finde ich eigentlich ganz attraktiv an der Sache.
Mhm.
Weil Datensparsamkeit im UX-Design oder generell, sagen wir dann mal im Frontend, wirkt sich ja auch auf ganz viele andere Aspekte ein, wirkt sich auf die Performance von einer Seite oder einer App aus, wirkt sich auf die SEO-Ranking aus.
Mhm.
Also das hat ja viele positive Aspekte, wenn eine Seite insgesamt datensparsamer gebaut ist. Und wie baut man datensparsamer? Ich bin jetzt auch wiederum keine Frontend-Entwicklerin und viele meiner Frontend-Kolleginnen und Kollegen werden mich vielleicht auch rügen, wenn ich sage, zum Beispiel Karussells sind generell irgendwie jetzt nicht so besonders datensparsam, weil jeder Slide wird irgendwie vorgeladen. Dann sagt bestimmt irgendein Frontendler jetzt, ja, aber kann man auch anders bauen. Ja, geil, dann baut es anders, dass nicht alles vorgeladen wird, dann bin ich da auch fein mit.
Mhm.
Aber sowas, ne, wie Karussells zum Beispiel, wie riesige, hochauflösende, bühnenfüllende Videos, die immer mitlaufen, automatisch loslaufen, hochauflösende Bilder, die es vielleicht irgendwo nicht braucht, die vielleicht auch in einer kleineren Auflösung reichen würden. All das sind Daten, also das sind alles Features, die datenintensiv sind und wo man theoretisch sagen kann, geht vielleicht auch ein bisschen reduziert.
Ja. Vor allem bei diesen Karussells, wenn ich mich richtig erinnere, nutzt die auch kein Schwein. Ja,
ist richtig, genau.
Da baut man da dann irgendwie Sachen, die voll viel Speicher verbrauchen, die halt keiner anguckt am Ende.
Ja. Ich habe mal gehört, das ist eigentlich nur ein Feature, um Marketingabteilungen froh zu machen, weil sie dann ihre drei Kampagnen parallel spielen können. Aber es guckt sich wirklich niemand an. Leute, hört auf, Karussells zu bauen. Es interessiert niemanden.
Ja, ein gutes Statement sollten wir nochmal unterstreichen. Schön, dass wir das, vielleicht bringen wir das öfter nochmal in unserer Podcast. Hört auf, Karussells zu bauen.
Ja, aber ich finde den Gedanken dahinter halt auch ganz spannend, weil das war auch das, was ich aus dem Abend mitgenommen hatte, dass es halt nicht nur um das geht, was wir sehen. Also wenn wir irgendwie mit einer App interagieren oder mit einer Webseite interagieren, es ist halt weniger fast noch um das, was wir sehen, vielleicht bei dem Karussell greifbarer, weil das ist tatsächlich was wir sehen, wenn wir da eine aktive Entscheidung gegentreffen. Mhm. Aber was ich mitgenommen hatte, war halt auch das, was im Hintergrund passiert, was man dann irgendwie mitkontrollieren muss, um zu sagen, brauchen wir wirklich so Hammerdatenströme dahinter gerade? Mhm. Muss da so viel gepowert werden? Ja. Muss das alles direkt geschickt werden, dass man da wahrscheinlich auch einsparen kann? Ne?
Genau, und da haben wir, glaube ich, auch die Möglichkeit, das halt in unsere Teams zu tragen und auch zu challengen mit der Entwicklung, zu sagen, Leute, wo können wir hier noch was sparen? Ja. Was braucht es das wirklich? Und eben nicht nur für den Nachhaltigkeitsaspekt, sondern einfach insgesamt, um ein performantes Produkt zu bauen halt.
Ja, total. Gut, Datensparsamkeit. Gibt es noch irgendeinen Punkt, wo man sparen kann? Ich kann mich erinnern, du hattest, glaube ich, gesagt, das mit diesem Dark Mode ist Quatsch. Quatsch, ne?
Habe ich, also das ist, glaube ich, auch so ein Urban Myth irgendwie. Aber ich habe das auch mal gehört, dass die meisten Displays schwarze Pixel genauso anzeigen wie weiße Pixel und das nicht so richtig viel einspart. Das ist so ein Urban Myth, dass viele Leute sagen, Dark Mode
ist. Aber vielleicht, es ist ja, also ja, das, die Technik ist ja. Es gibt eine Hintergrundbeleuchtung und die Pixelkristalle, die schieben sich da irgendwie vor oder nicht.
Ja.
Und dann kommt das halt schwarz-grün oder genau, was raus. Aber mit diesen OLED-Displays, die jetzt kommen, ist es, glaube ich, so, dass die einzelnen Pixel an- und ausgehen und dadurch ein echteres Schwarz auch passieren kann. Und ich glaube, die sind dann wirklich aus. Also vielleicht kommen wir dahin, dass der Dark Mode tatsächlich, also ich glaube, hat ein iPhone heutzutage OLED?
Wir hatten drüber diskutiert und du meintest, ich glaube, ja, also die Neueren, dass sie auf jeden Fall auf schwarz schalten und keinen Strom verbrauchen, aber wir waren uns auch nicht ganz sicher.
Okay. Ja, das ist natürlich ein super interessanter Aspekt, und der das Thema Dark Mode dann vielleicht auch nochmal unter einem neuen Licht betrachten lässt.
Das ist natürlich bei so einem Handy auch dann irgendwie gut, das Akku dann länger hält oder
vielleicht
halt den Strom, den man draufgeladen hat, dann gezielter einsetzen kann und nicht für irgendeinen schwarzen Pixel, den man da die ganze Zeit hat, verballert.
Was man natürlich noch machen kann, abgesehen von einem Dark Mode, ist, dass man einfach einen Nachhaltigkeitsmode einbaut. Machen tatsächlich auch manche,
okay, manche wie Seiten der aussehen?
Oder ja, irgendwelche Services, die bauen dann so einen Schalter ein irgendwo. Ist einfach oben hier datensparsamer, CO2-sparsamer Modus für diese Seite und dann werden eben sowas wie Animationen werden herausgefiltert, die eben auch oft so ladeintensiv sind. Mhm. Dann werden weniger Bilder geladen oder gar keine Bilder oder vielleicht nur so Grafiken, SVGs oder sowas. Insgesamt einfach super reduziert. Mhm. Und, ja, ist für manche Anwendungen völlig ausreichend. Also ich hatte ein Beispiel gefunden von einer Kommune in Dänemark, die hatten das und wenn man auf die Website von der Kommune geht, ja, meistens musst du irgendwie einen Termin vereinbart und dann eine Telefonnummer raussuchen oder sowas. Mhm. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie groß die Bilder vom Hafen und wie schön es da ist. Ja. Oder anderes Beispiel war von so einem Online-Shop, das ist ein Online-Shop für faire Kleidung. Und deren Konzept ist eben auch zu sagen, wir gucken, dass unsere Server möglichst grün laufen, weil es einfach unser Konzept als Unternehmen ist, dass wir nachhaltig Kleidung verkaufen wollen. Und dazu gehört halt auch, auf wie viel grünem Strom läuft unser Server.
Ja.
Und wenn der Server eben nicht auf grünem Strom laufen kann zu dem Zeitpunkt, dann wird die Seite eben auch immer mehr reduziert und bis zu dem Zeitpunkt, dass sie tatsächlich abgeschaltet wird.
Okay.
Also das ist auch mal
also komplett Punkt. Abgeschaltet oder kommen einfach keine neuen Leute mehr rauf?
Komplett abgeschaltet.
Okay.
Ja.
Und das fand ich halt tatsächlich als Beispiel auch ganz cool, weil es halt so ein Pendel komplett irgendwie diesen Schieberegler nutzt, um zu sagen, okay, ich kann jetzt 100% auf Ökostrom laufen. Cool. Mhm. Ja. Ich zeig dir die ganze Experience an. Ich zeig dir die volle Webseite an.
Genau.
Und je mehr ich von diesen 100% weggehe, desto weniger kriegst du auf der Webseite. Finde ich irgendwie total smart und passt halt aber auch zu dieser Branding-Geschichte, die
genau,
du gerade
erzählt hast. Ne? Genau, da passt es auch wirklich gut zum Konzept und ist einfach auch ehrlich und valide und glaubwürdig.
Ja.
Und lässt uns UX-Designer natürlich dann trotzdem ein bisschen Spielraum, dass es trotzdem ein bisschen ballert.
Ein Spielraum. Aber müssten solche Sachen nicht eigentlich ein Default sein? Also Leute, die auf Webseiten gehen, die nehmen sie ja so, wie sie ist in der Regel. Und wenn ich jetzt mich dann noch extra entscheiden müsste, dass ich jetzt von meiner Kommune, wo ich die Telefonnummer suche, die Nachhaltigkeitsversion sehen will, dann kriege ich das wahrscheinlich gar nicht erst mit. Oder ich denke, das ist ein blödes Pop-up oder so. Und ich suche dann trotzdem nur weiter.
Es ist halt sehr wenig etabliert noch aktuell. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, im Moment sind das so fancy Beispiele, die das so. Das sind wirklich seltene Fälle aktuell.
Ja.
Das ist noch überhaupt nicht üblich, sowas anzubieten. Also ich habe wirklich lange gesucht, bis ich sowas gefunden habe.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, wenn sich das irgendwann mal etabliert, dass das was ist, was es häufiger gibt, wie genauso wie es vielleicht einen Dark Mode gibt oder es irgendwie die Option gibt, Schriftgrößen anzupassen oder sowas und dass dafür vielleicht auch ein etabliertes Pattern gibt, wo ich immer wieder erkennen kann, oh ja, hier ist der CO2-sparsame Modus. Ich glaube, dann ist das Ganze auch leichter irgendwie bei den Nutzerinnen und Nutzern, das auch irgendwie als selbstverständlich anzusehen und vielleicht sogar tatsächlich ein Default draus zu machen.
Ja.
Es ist natürlich immer ein bisschen in Konkurrenz zu, wie fancy, shiny ist die Seite, wie exciting. Also gerade sowas, die Bilder und Animationen machen natürlich auch immer viel her. Da könnte es natürlich irgendwo einen Interessenkonflikt geben, den man dann aushandeln muss.
Außer es wird global gesteuert. Was ich nämlich gerade nochmal überlegen musste, ist, genauso wie du es gesagt hast, wenn es irgendwie ein Standard wird, den mehrere Seiten an den Tag legen, wo du weißt, das ist jetzt der Parameter, auf den muss ich hören, dann habe ich den Öko-Modus von so einer Webseite, dass es halt vom Browser kommt.
Ja, das
und ich eine Browser-Einstellung als nutzende Person habe, die sagt, okay, ich kann das jetzt einstellen und ich möchte nur noch im Öko-Modus irgendwie surfen.
Ja.
Cool, dann verlierst du zwar als Brand irgendwie dein Gehör, aber umso wichtiger ist es halt auch, sich im UX und UI damit auseinanderzusetzen, wie muss diese Seite dann jetzt aussehen,
wenn wir genau
diesen Eco-Modus haben.
Dann wird man quasi gezwungen dazu, auch quasi ohne fancy Shishi zu performen. Ja, finde ich ein spannendes Experiment.
Kann man
dann
nicht ein Browser-Plugin bauen? Das ist quasi...
Ja, sicherlich.
Ich meine, das ist die Frage, wenn ich jetzt ein Browser-Plugin habe, das unterbindet, dass irgendwie große Bühnen und Videos geladen werden, werden die mir dann nur nicht angezeigt oder werden die dann wirklich nicht geladen?
Ich meine, sie werden nicht geladen.
Das wird
halt komplett unterdrückt, weil du ja JavaScript unterdrückst in dem
Müssen
Moment.
Wir nochmal mit dem Techniker sprechen.
Mhm.
Techniker sind
von mir. Folgt in der nächsten Folge von UX und Tollerei.
Okay, Daten sparen und damit Energie sparen. Das ist eigentlich
ist ein großer Hebel, glaube ich. Und da haben wir einen Einfluss drauf als Designer.
Ja, beratend, durchführend und den Zeigefinger hebend.
Genau.
Oder aktiv. Also ich glaube im ersten Sinne ja aktiv in unserer Entscheidung, wie wir die Oberfläche designen.
Ja.
Im zweiten Sinne dann im Sinne von Beratung, dass wir das ins Team reintragen, aktiv das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir da eine Aufgabe haben, dass halt auch unsere Developer und alle, mit denen wir zusammenarbeiten, verstehen, pass auf, wir müssen darauf achten, wir wollen das irgendwie niedrig halten. Und dann habe ich den dritten Punkt schon wieder vergessen, ehrlicherweise.
Hatte ich einen dritten Punkt?
Ja, überspielen wir einfach. Machen wir weiter.
Können wir nochmal zurückskippen und hören. Können wir jetzt nicht tun, leider. Genau, Daten und Energie sparen. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt verloren habe, weil du mich auf meinen, was auch immer, dritten Punkt gebracht hast.
Das tut mir sehr leid.
Das ist jetzt so. Dann müssen wir leider weiterspringen und ein nächstes Thema anschneiden. Und vielleicht komme ich nochmal drauf zurück, auf den Gedanken, der jetzt irgendwo in mir schlummert. Ja, aber ich hab mich auch irgendwie gefragt, nee, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der dritte Punkt wäre dann, na, vielleicht nicht der dritte Punkt, aber wie wir das Ganze quasi auch Stakeholdern schmackhaft machen.
So, ja, das war's.
Und das war ja dann, wenn ich es noch richtig zusammenfasse, dass die Seite halt auch schneller ist, besser rankt.
Genau, also das ist, glaube ich, das ist, ich habe ein bisschen Déjà-vu aus dem ganzen Thema Barrierefreiheit.
Habe ich auch die ganze Zeit. Ne?
Weil das war ja auch immer so, ja, wir sind ja gerne Menschenfreunde, aber haben wir kein Budget für. Aber wenn du dann gesagt hast, dass eine gut strukturierte, gut aufgebaute Seite halt auch SEO-mäßig besser performt, haben plötzlich alle aufgemerkt.
Ja.
Und das ist genau so was, also es ist irgendwie ein bisschen shady und es macht mich auch ein bisschen traurig, dass man über so eine Argumentation gehen muss, aber andererseits, es ist ja eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir eine performante Seite bauen. Als Nutzer hast du mehr Spaß dabei, weil es alles schneller geht, du besser am Ziel bist. Es ist für SEO besser, es ist für
die komplette Serverlast. Du musst halt als Unternehmen nicht so einen krassen Server aufstellen, weil vielleicht die Hälfte reicht.
Und das ist auch was, glaube ich, was so eine Mindset-Frage ist, einfach, dass man das Ganze halt nicht in so einzelnen Disziplinen sieht. So, ich bin jetzt diejenige, die für die nachhaltige UX zuständig ist und ich bin derjenige, der für die barrierearme UX zuständig ist. Nein, das ist es nicht. Das ist alles ein großes Ganzes, was zusammenspielt. Und wir als die Expertinnen und Experten müssen das halt auch das große Ganze irgendwie im Blick behalten. Ja. Und dazu gehört halt auch die Nachhaltigkeit.
Ja, und vielleicht geht Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit auch irgendwie Hand in Hand, weil ich diesen Nachhaltigkeitsmodus, den du vorhin hattest, da habe ich auch gedacht, ja, es gibt ja auch Seiten, die den barrierefreien Modus haben.
Genau.
Und das ist ja eigentlich relativ ähnlich.
Ja, da willst du auch die Animationen rausnehmen. Eben. Also das ist eigentlich wirklich, wirklich ähnlich. Ja, vielleicht nennen wir ihn einfach den besseren Modus.
Der bessere Modus,
ja, diesen anpassbaren Modus, ne? Weil ich musste jetzt, wo du gerade gesagt hast, den Barrieremodus, musste ich auch an verschiedene Beispiele denken, die ich gesehen habe, wo du auch eigentlich diesen Schalter wieder hattest oder diesen Schieberegler, will ich mal sagen, wo du sagen kannst, okay, im ersten Schritt nehme ich nur die Animation raus, dann mache ich aber irgendwie, drehe ich die Farben um, habe mehr Kontrast drauf und kann diverse Sachen einstellen. Und Eco-Modus, gefühlt war ich auch die ganze Zeit bei Barrierefreiheit, weil es halt auch viel mit Farben und Elemente wegnehmen, die für mich nicht relevant sind und so zu tun hat, dass man da ziemlich Synergien auch schaffen kann, glaube ich, in der Gestaltung.
Ja, voll.
Guti, dann haben wir jetzt das Datensparen ausführlich behandelt und auch abgehandelt, wie wir das Ganze dann in unsere Teams kriegen. Wir hatten bei deinem Vortrag aber auch so Features, nenne ich es mal, gesprochen oder was man, wie man seine Nutzer und Nutzerinnen zu besseren Entscheidungen kriegt oder so, dass in die Richtung ging es, ne?
Ja, genau. Ich habe es mal nachhaltige Features genannt, auch mangels eines besseren Begriffs, aber was ich damit meinte, war im Endeffekt, ne, dass wir in den Produkten, die wir entwickeln, auch die Macht haben, Entscheidungen herbeizuführen im Endeffekt, die im Endeffekt einen kleineren Fußabdruck haben am Ende. Also so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, dass zum Beispiel Lieferwege irgendwo reduziert werden, weil du dem User sagst, hey, wenn wir diese Route fahren und um 10.55 Uhr bei dir sind, statt um 14 Uhr, dann brauchen wir einen kleineren Umweg fahren und das ist dann insgesamt hinten raus die grünere Route. Mhm. Das ist ja irgendwo im Kern auch eine UX-Frage. Also wie mache ich meinem User diese Entscheidung schmackhaft und sage, hey.
Tatsächlich, heute Morgen an dich gedacht, als ich meine Picknickbestellung abgeschickt habe und die grünere Route ausgewählt habe.
Ja. Applaus.
Das tatsächlich, ging mir aber auch schon so, dass ich die Bestellung, bei jedem Bestellvorgang gucke ich jetzt immer drauf, weil die Beispiele, die gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Entweder die grünere Route, so wie bei dir jetzt auch, ist mir auch instant wieder eingefallen. Oder aber auch, dass ich jetzt, wenn ich online dann doch mal was bestelle, drauf gucke, okay, habe ich dann sogar nicht noch einen Benefit, wenn ich das an der Abholstation liefern lasse? Weil ganz oft lässt sich das ja auch koppeln, dass nicht nur die UX-Entscheidung forciert werden kann, so liefert das an der Abholstation, dann braucht er da nur einmal hin für, keine Ahnung, 10, 15 Pakete und muss nicht überall rumfahren. Halt ein Win fürs Unternehmen ja auch, was man verkaufen kann im Sinne von, cool, du fährst da nur einmal hin, hast halt weniger Wegkosten und für den Nutzenden kannst du das halt auch nochmal schmackhaft machen im Sinne von, du hast den Benefit, die Bestellung ist dann für dich umsonst von Versand oder so, weil Win-Win. So.
Definitiv, ich unterstelle auch all diesen Unternehmen, die solche Features einbauen, dass sie das eher aus eigennützigen Gründen machen und nicht aus Nachhaltigkeitsgründen. Ne? Ja, so im Sinne von, geil, da muss der Fahrer halt nur einmal fahren.
Sonst wird bei Amazon die Versandkosten auch nicht immer. Also ich kann ja mich entscheiden, ob ich umsonst das vor die Haustür haben würde oder umsonst in der Station.
Genau. Deswegen, also das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das jetzt vielleicht nicht alles ganz so grüne Entscheidungen sind von den Produkten und den Firmen her. Aber trotzdem, es hat ja alles einen Einfluss. Und wir Designer haben da die Macht, dass irgendwie unter das Volk zu bringen quasi.
Ja, das sind dann wieder so ein bisschen Greenwashing-Entscheidungen, ne?
Ja.
Ja, Greenwashing, aber auch irgendwie steckt für mich der Aspekt da drin, Prozesse mitzugestalten aus der UX, ne? Mhm. Also wir sagen, okay, so ist es für die Nutzenden einfach besser. Ihr habt da auch noch einen Vorteil draus, das ist euer Outcome, den ihr mitnimmt. Mhm. Ist das nicht was wir generell nochmal angucken sollten, dass wir euren Prozess umstrukturieren, dass es für alle ein Win-Win ist?
Genau, also auch in der Hinsicht dann eine nachhaltige Beratung.
Genau, richtig. Ja.
Die halt ein Stück weit weiter vorne einsteigt, als tatsächlich in diesem UX-Konzept-Doing, sondern halt tatsächlich die Strategie und Ausrichtung.
Ja. Genau. Und wenn man vielleicht dieses ganze Thema Features und Produkte noch weiter denkt, es gibt natürlich auch einfach Probleme, die durch Produkte einfach gelöst werden können, wie zum Beispiel diese von vielen geliebte Foodsharing-App, die es gibt. Ich weiß nicht, wie ihr hier mit Namensnennung umgeht. Ich sage es jetzt einfach mal nicht. Ich nenne die ganze Zeit Namen. Good to go.
Ja, hätte ich sonst gesagt.
Jetzt mal mega leckere Sachen abzuholen für einen Apfel und ein Ei. Und das ist ja auch genau sowas. Es gab irgendwann mal das Problem, es wird zu viel Essen weggeschmissen und die ganzen Hotels und Restaurants und Bäckereien und Lebensmittelläden sitzen abends auf den super guten Produkten, die nicht mehr verwendet werden. Und da hat irgendein Produktentwickler und Designer ja gesagt, vielleicht kann ich mit einer guten UX und einem guten Produkt dieses Problem irgendwie aushebeln. Ja. Und es ist mega erfolgreich geworden und super viele Leute nutzen das und es hat einen riesen Impact. Und genau sowas, also wenn wir irgendwo merken, es gibt ein Problem, das vielleicht jetzt erstmal nicht ein UX-Problem ist, es lässt sich aber mit einem Fünkchen UX trotzdem vielleicht
total
lösen.
Total. Ja. Ich habe es auch sogar schon einmal genutzt. Vielleicht erinnerst du dich daran, wir waren ja mal im gleichen Unternehmen. Kannst du dich noch erinnern, dass ich einmal einen ganzen Karton Bananen gekauft hatte.
Ich hörte davon, genau.
Ja, die sollten eigentlich weggeschmissen werden. Ich habe sie geholt.
Ja, hattest nicht irgendwie noch eine Referenz zu einem gewissen Nickname von irgendwem?
Ja, genau.
Aber den, ja, okay.
Das war ein Kollege, der einen Nickname hatte, zu dem Banane gut passt. Und der hatte Namenstag und es hat alles perfekt gepasst.
Hammer, super. Ja, genau für solche Zwecke. Ist doch wunderbar.
Ja. Schönes Erlebnis, ich erinnere mich gern. Okay, schöne Features. Aber da steigen wir ein bisschen weiter vorne ein. Da sind wir mehr in die strategische Ausrichtung und vielleicht sogar in die Business-Idee selber involviert, wenn wir Glück haben. Da können wir jetzt nicht unbedingt ich mache mal in Anführungsstrichen easy rangehen und sagen, ja, wir müssen Daten sparen und wollen ja schnelle Server haben, sondern das ist noch ein ganzes Stück weiter vorne, ne?
Ja, stimmt.
Wie können wir noch Einfluss nehmen? Was können wir noch tun?
Das ist so das dritte Kapitel, was ich mitgebracht hatte in meinen Vortrag, in das Thema. Und das war das ganze Thema Awareness schaffen. Mir fehlt immer noch ein guter deutscher Begriff für das Thema Awareness, deswegen sage ich es immer. Aber was ich damit meine, und das hat mir auch gerade schon so ein bisschen angeteasert, war dieses Thema, inwieweit haben wir Einfluss, Entscheidungen in unseren Projektteams, in unseren, bei unseren Kundinnen und Kunden, bei den Stakeholdern in der Hinsicht zu beraten, zu beeinflussen und eben solche Aspekte der Nachhaltigkeit auch da mit auf den Tisch zu bringen.
Ja, ich fand das ganz spannendes Beispiel, was du hattest. Du hattest ja auch davon gesprochen, wir benutzen im Designprozess ja ganz oft Personas, die irgendwie ausdrücken sollen, für wen designen wir jetzt eigentlich gerade dieses Feature oder dieses Produkt. Mhm. Was sind die Anforderungen, die einzelnen Personas an dieses Produkt stellen?
Genau.
Und ich fand das ganz cool, dass du gesagt hast, ja, aber was ist, wenn wir das Konstrukt Persona eigentlich mal umdrehen und sagen, wir haben halt nicht nur die Nutzenden, also die Endnutzenden, die wir so generell immer verstehen als Personas da, sondern tatsächlich auch andere im Kontext befindliche Akteure, nenne ich sie mal, die wir in Personas packen. Ja. Beispielsweise, keine Ahnung, die Biene oder wie wir vorhin besprochen haben, der Igel, wenn es um Rasenmäherroboter geht.
Ja, genau. Also das finde ich auch super charmant daran. Personas ist ja einfach ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um im Projektkontext besser zu verstehen, warum treffen wir Entscheidungen und wie treffen wir diese Entscheidung. Und es ist einfach total valide, dass wir in unserer Rolle als Designerinnen und Designer, es geht halt nicht nur um den Mensch, den Endnutzer. Das wissen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues. Es geht ja auch um viele sekundäre Zielgruppen, um Stakeholder, die wir noch mit einbeziehen müssen. Wir haben schon bei Marketingabteilungen gesprochen, die irgendwie einen sehr großen Einfluss darauf haben, auf das, was wir dann so in unserem Daily Doing so entscheiden. Es gibt aber eben auch Akteure auf der Welt, die dann noch genauso betroffen sind von den Produkten, die wir entwickeln. Und das kann, ne? Zum Beispiel können das die Bienen sein, wenn wir, weiß nicht, beim Rasenmäherrobotern und Bienen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber vielleicht ist es da dann der Igel.
Der Igel.
Oder ne, wir hatten das mit vielleicht einfach die Umwelt generell als Persona, ne? Dass du sagst, die Erde ist eine Persona und wie ist die denn betroffen von einem bestimmten Produkt? Welche Auswirkungen hat das? Welche Bedürfnisse hat die Erde? Was, ne? Welche Ziele hat die Erde? Ich adaptiere jetzt so richtig so eine Prototypen-Persona. Aber ja, Pain Points. Es ist im Endeffekt ein Werkzeug, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das ist es ja schon so, wie wir Personas heute nutzen oder in der Vergangenheit genutzt haben. Und dieses Werkzeug lässt sich eins zu eins adaptieren, auch auf Zielgruppen, die eben, ja, Zielgruppen in Anführungszeichen, Gruppen, die eben auf andere Art und Weise betroffen sind.
Dann nicht unbedingt eine Primärpersona, aber Akteure, ne?
Akteure,
die da reinspielen.
Ja.
Ja, ich finde das schöne Beispiele. Ich habe das mit dem Igel, haben wir vorhin drüber gesprochen. Hatte ich mal bei einem Kaminabend in Berlin jemanden zugehört, Marc Hassenzahl. Falls er zuhört, wäre eine große Ehre, wahrscheinlich nicht. da ging es nämlich um Rasenmäherroboter und das Problem, dass voll viele Igel gemäht werden. Und die haben das dann also komplett umgedreht. Das ist eine Universität, die können mal ein bisschen freidrehen und haben dann halt ein Produkt aus Igel-Perspektive sich ausgedacht. Ja. Und wie müsste eigentlich ein Gartenroboter dann in dem Fall arbeiten, um ein igelfreundliches Zuhause oder eine igelfreundliche Umwelt zu erschaffen und zu erhalten und zu pflegen.
Und der baut dann so kleine Laubunterschlupfe und sowas.
Da gibt es dann genug Geäst. Und
macht so kleine Fähnchen auf, wenn da irgendwo eine Schnecke sitzt.
Ja, und dann gibt es eine Wasserstelle und,
ja, geil.
Und sowas.
Ja, genau.
Und das ist dann auch ein fliegender Roboter gewesen, der da irgendwie rumgeflogen ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was war. Hat eine schöne Idee, den Menschen einfach mal komplett rauszunehmen.
Ja.
Und vielleicht ja auch dann irgendwie ein guter Move, um Awareness zu schaffen bei so einem Unternehmen, wo man sagt, ja, hilf uns mal beim Konzipieren von Rasenmäherrobotern.
Und das ist ja häufig unsere Aufgabe, ist es ja mal neue Perspektiven einzunehmen. Ja. Und so entstehen ja auch Innovationen und neue Ideen, indem man eben nicht immer wieder im selben Süppchen köchelt, sondern wirklich mal den Kopf aufmacht, über den Tellerrand rausguckt und schaut, welche Perspektive habe ich denn eigentlich bisher vernachlässigt.
Total.
Und vor allem findet man dann, glaube ich, auch wieder Sachen, die man ja auch vermarkten kann, die man als Win-Win wieder verkaufen kann. Weil,
definitiv.
Wenn ich jetzt an dein Beispiel denke mit dem Igel, natürlich ist das erstmal eine Perspektive, die wir so erstmal nicht einnehmen würden, wenn wir Produkt designen, weil ganz klar sind wir getrieben von den Primärpersonas, die wir haben, von unseren Stakeholdern, vom Business. So, mach diesen Rasenmäher-Roboter, den wollen wir verkaufen. Wenn du jetzt aber aus der Sicht des Eagles einfach eine viel bessere Version dieses Rasenmäher-Roboters baust, der vielleicht ein Kompromiss ist zwischen, wir wollen halt den Rasen mähen, aber auch den Eagle glücklich machen, hast du halt auf einmal ein Feature, ein KPI irgendwie, ihr wisst, was ich meine, ich komme nicht drauf, helf mir, den
ein Faktor?
Ja, einen Faktor, beziehungsweise so ein Hauptverkaufsmerkmal, was du rausstellen kannst, wo du sagen kannst, guck mal, unsere Rasenmäherroboter sind aber besonders nachhaltig, besonders freundlich zu Eageln, ja. Dass du auch vielleicht ein ganz anderes Target-Segment ansprechen kannst, die dann, denen das halt wichtig
Hast
ist.
Hast du USP gesucht?
USP, danke, ja, danke. Schön, genau, der USP, den du dann einfach nach vorne stellen kannst, um noch eine ganz andere Target-Group zu erreichen, ja. Ne? Also ein ganz anderes Nutzersegment aufzumachen und zu sagen, guck mal, ihr seid vielleicht nicht interessiert an unseren Rasenmäher-Robotern, weil, verstehen wir komplett, Igel liegen euch am Herzen. Du möchtest nicht, dass der einfach halt durch deinen Garten fährt und einen Igel mäht. Aber wir haben die Lösung dafür.
Kannst du richtig krasses Marketing ausbauen. Ne?
Ja.
Du bist auch leid, dass du immer Leichenteile in deinem Garten hast. Überall Blutlachen nur wegen deinem Rasen.
Sad. Sad but true, ne?
Ja. Ja, aber es, ja, ich finde das eine spannende Sache, so die Perspektive einfach reinzustreuen, einfach mal zu machen.
Ja.
Und mit dieser Art und Weise Awareness zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das immer gut ankommt.
Ja, manchmal ist das nicht so schön, die unangenehmen Dinge auszusprechen.
Frage, wenn man irgendwie beauftragt wird und dann kommt jemand und sagt, habt ihr eigentlich auch an die Igel gedacht? Weiß ich nicht, ob das gut ankommt, aber ich finde es einen guten Move.
Ja, also frage ich mich auch manchmal und sicherlich gibt es die Situation, wo irgendjemand, weiß ich nicht, ob ich das interpretiere, aber vielleicht jemand denkt, ach, jetzt kommt wieder die Tante, hat wieder so ein Nachhaltigkeitsthema dabei, die immer mit dem Fahrrad fährt.
Mit ihren Post-its und stiften da mit ihrem Stuhlkreis immer.
Aber auch da ist es, glaube ich, ja, ist das alles ein Wandel, ist das heute schon besser, als es vor ein paar Jahren war. Damals war man vielleicht mit dem Thema noch alleiner am Tisch.
Ja.
Und ich glaube, ganz ehrlich, wir sind alle Menschen und das Thema, damit befassen sich einfach auf der persönlichen, privaten Ebene viele Menschen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das im Arbeitskontext, dass da auch viele ein Gehör für haben.
Total. Und viele Firmen, ja, schreiben sich das groß auf die Fahne, ist immer die Frage, wie Greenwashing und wie ernst sie sich das auf die Fahne schreiben. Aber ich habe vorhin über meine Apple Watch gesprochen. Ich glaube, das ist ja das erste Produkt, was Apple, machen wir nicht
das
so viel
erste CO2-neutrale Produkt.
Haben die da für ein Event rausgemacht, dass die jetzt Mutter Natur zufriedengestellt haben. Ne?
Ist so, ja, und ich meine, ich sehe das voll, dass man es auch immer in Frage stellen muss, wie uneigennützig oder eigennützig ist das Ganze jetzt. Aber an sich ist für mich persönlich einfach eine super begrüßenswerte Entwicklung. Ja. Und ich bin froh, dass man mit dem Thema, dass das Thema irgendwie gesellschaftsfähig ist.
Ja.
Ja. Vor allem, weil der Markt das halt hergibt, glaube ich, immer wieder. Ne? Also du hast es gerade schon gesagt, die einzelnen Personen fangen halt an, im privaten Umfeld darüber nachzudenken. Ja. Das zwingt Unternehmen, darüber nachzudenken. Mhm. Und dann kann man halt auch mal mit so einem bolden Statement reingehen. Und selbst wenn es nicht das bolde Statement direkt 100% in der Umsetzung ist, findet man wahrscheinlich Kompromisse, die auf jeden Fall besser wären als der initiale Wurf, den man sonst gemacht hätte, wenn man nicht drüber diskutiert hätte oder drüber nachgedacht hätte, was dann anders möglich wäre.
Genau, und oft sind die kleinen Dinge ja vielleicht auch die einen großen Einfluss haben. Nochmal so zum Thema Datensparsamkeit zurückgelenkt.
Ja, genau. Ja, vor allem auch die dann langfristig zum Erfolg führen. Ne? Es ist ja auch in meinem privaten Alltag, wenn ich da dran und da jetzt eine Synergie oder so ein Leid, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort, was ist denn heute los hier? So ein Bezug zu meinem privaten Leben versuche zu finden. Es ist ja auch so, du drehst dein Leben ja nicht um 180 Grad von heute auf morgen um. So. Ja. Und ich glaube, das ist halt auf dem beruflichen Kontext ist es genauso. Du wirst halt nie eine 180 Grad Kehrtwende machen, sondern es ist einfacher immer zu sagen, ich mache jetzt nochmal 10%, ich mache hier nochmal irgendwie 10 und hier nochmal 10 und dann kommst du aber mit diesen Baby-Steps, kommst du ja trotzdem voran und langfristig änderst du was glaube ich, auch ein ganz guter Weg ist, dann Langfristigkeit in diesem Denken zu bewirken.
Ja, und, genau. Und ein Baby-Step auf UX-Seite betrifft ja am Ende irgendwie ein paar tausend
Richtig.
Userinnen und User. Ja. Also das kann aus einem Baby-Step halt echt ein ganz gewaltiges Ding werden. Und da werden vielleicht massiv Daten plötzlich gespart und der Impact ist gar nicht mehr so klein, wie man am Anfang vielleicht dachte.
Ja. Richtig.
Oder wie sich es für einen selber vielleicht angefühlt hat. Und das ist auch eine schöne Erkenntnis.
Ja, das finde ich auch.
Welchen Einfluss man haben kann.
Ich finde auch, das ist sehr erfüllend.
Es fühlt sich jetzt nach Ende des Podcasts an, aber ich habe das Gefühl, das ist es noch nicht. Högemann, stell deine nächste Frage.
Ja, ich hatte, ich habe auch gerade auf meine schlaue Liste geguckt. Also mir wäre noch das Thema Methoden und Frameworks so ein bisschen liegt mir noch am Herzen, dann vielleicht noch mal tiefer einzusteigen. Also Personas hatten wir schon, was ja auch so ein bisschen Methodik, ein bisschen Framework mit sich bringt. Mhm. Hast du da noch andere Beispiele, an die dich in deinem normalen Arbeitsalltag umtreiben, die du benutzt, um Nachhaltigkeit tatsächlich bei dir in den Prozess mit reinzubringen?
Ich habe ein Beispiel gefunden vom, da mache ich jetzt ein bisschen Werbung, aber Werbung aus bestem Wissen und Gewissen, weil ich es einfach super finde. Das ist das Sustainable UX Framework, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Community für eben nachhaltige UX. Und die haben so ein Workshop-Format entwickelt. Das sind, glaube ich, über 4 Workshop-Tage verteilt, wo man eben gemeinsam in einem UX-Team oder in einem Produktteam Ziele und Ideen sammeln kann für nachhaltigere Entscheidungen im UX-Kontext für das spezifische Produkt oder Projekt, an dem man gerade dran ist. Haben ein super cooles Workshop-Format auf die Beine gestellt, was man auch online finden kann, kann man einfach nutzen. Und das unterstützt eben dabei, eben in verschiedenen Aspekten so auf die verschiedenen Nachhaltigkeitsziele, die die UN ja definiert hat, sinnigere Entscheidungen zu treffen und die voranzubringen im jeweils eigenen Wirkungskreis so ein bisschen. Also das finde ich das super Attraktive dabei. Und das eben mit den Mitteln, die vielen und von uns UX-Designerinnen und Designern eigentlich schon so ganz smooth an der Hand liegen, nämlich einen Workshop dazu zu machen. Das machen wir ja gerne, wenn wir eine Fragestellung haben. Lass uns mal einen Workshop machen.
Und ist das, also ist ein 4-Tages-Workshop nur zu quasi Nachhaltigkeitszielen?
Okay. Also ich weiß nicht, ob es 4 komplette Tage sind, ehrlich gesagt, aber 4 Segmente dieses Workshops. Das macht man in so 4 Etappen mit so ein bisschen dazwischen.
Ich könnte mir halt auch gerade sehr gut vorstellen, dass solche Momente in einem Workshop mit dazukommen können, dass man die generell so ein bisschen mit einschleicht und wenn man dann Business-Ziele definiert und so, dass man dann auch die Nachhaltigkeitsziele definiert und vorher halt geguckt hat, in welchen Bereichen haben wir halt gerade einen Impact oder wo können wir einen haben. Und dass man das quasi so ein bisschen mit einschleicht.
Total, genau. Ja, und was ich also persönlich immer nur empfehlen kann, ist, das auch einfach in die Teams zu tragen. Also ich habe den Workshop, den ich bei euch gehalten habe, habe ich jetzt auch noch ein anderes Mal bei einem anderen Team gehalten, weil die einfach, die das interessiert hat und das noch ein bisschen weiter gestreut. Und da war wieder dieser Aha-Moment, dass Leute da saßen und gesagt haben, ich habe die Themen Nachhaltigkeit und meinen Beruf einfach bis heute noch nie zusammengebracht.
Ja.
Und das ist einfach, glaube ich, ein großer Impact, den wir da haben.
Voll. Glaube ich. Und man unterschätzt das ja auch. Du hast gerade die UN-Ziele nochmal angesprochen. Das sind ja 17 an der Zahl. Jetzt haben wir gerade sehr viel über Datensparsamkeit, CO2-Bilanz und Stromverbrauch und Co. geredet. Aber das geht ja eigentlich viel, viel weiter. Das ist ja keine Armut ist ein Ziel, nachhaltige Städte und Gemeinden, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gesundheit, Wohlergehen, da gehören ja sehr, sehr große Ziele und viele Ziele dazu.
Ja,
also es ist ja nicht nur das kleine Thema, was wir jetzt vielleicht hauptsächlich betrachtet haben, sondern es geht ja noch viel, viel weiter.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, hatten wir ja am Anfang auch schon, dass Nachhaltigkeit nicht nur Klimaschutz ist, sondern dass es da insgesamt darum geht, dass wir eine Welt schaffen, die für noch viele, viele Generationen in die Zukunft irgendwie lebenswert und gut bewohnbar ist. Und da gehören eben die ganzen Aspekte, die du gerade genannt hast, dazu. Ne? Geschlechtergleichheit, Bildung, weniger Armut, soziale Gleichheit, auch jetzt bei uns in der Gesellschaft. Und auch das sind alles Themen, die man mit UX im Kleinen irgendwo angreifen kann und vielleicht auch im Großen. Also
Richtig. Ja, und dann auch die Ziele vorzulegen, genau wenn man so ein Feature nochmal in der Konzeption hat, sich bewusst zu werden, okay, welche Ziele haben wir dann da vielleicht liegen und welche Personas brauche ich jetzt auch? Weil wir haben ja jetzt auch gerade über den Igel gesprochen, aber genauso könnte es halt auch jemand sein, der irgendwie mit meinem Produkt, was ich designe, irgendwie zu tun hat, weil er daran arbeitet, das herzustellen. Ja. Und ich daran beteiligt bin, diese Prozesse zu steuern oder irgendwie Software zu bauen, die dazu beiträgt, dass da irgendjemand einen Impact spürt, die dann mit auf dem Zettel zu haben. Ich glaube, das ist halt auch tatsächlich sehr wichtig.
Ja.
Ich erinnere mich gerade an etwas. Wir haben ja deinen Vortrag gehört und du hast danach noch super viel Flipcharts aufgestellt und wir haben da in Gruppen vorgestanden und wir haben Ideen gesammelt.
Ja.
Wir hatten, glaube ich, keine Zeit mehr, das groß vorzustellen. Da ging es dann irgendwie ein Pizzaessen über.
Ja, da wollten dann alle Pizza irgendwie.
Aber standen da noch spannende Sachen drauf?
Also da stand tatsächlich auf jedem Flipchart stand drauf, dass der Dark Mode dass der Dark Mode Datenspeicher spart.
Oh.
Das war natürlich eine interessante Beobachtung, aber würde mich natürlich freuen, wenn es tatsächlich so wäre jetzt. Das wäre natürlich mega interessant. Es ging sehr viel noch so in die Richtung, den Nutzern auch mehr die Wahl zu lassen und mehr die Verantwortung zu übergeben, so im Sinne von, dass Menschen auch für sich entscheiden können, ich möchte hier jetzt aber nicht vollgeballert werden mit Animationen und mit Bildern, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Mhm. Also diese Autonomie auch so ein bisschen den Nutzerinnen und Nutzern zurückzugeben, zu sagen, hey, auch vor Augen zu führen, schau mal, was brauchst du hier eigentlich an Daten? Und wir sind natürlich diejenigen, die sie dir jetzt einfach mal ungefragt so über dich rüberkippen.
Mhm.
Diese Verantwortung ein Stück weit zurückzugeben und diese Autonomie darüber zu entscheiden, das war so der größte Aspekt, den ich noch mitgenommen habe. Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein super großer Punkt bei der ganzen Geschichte. Wobei ich mich dann auch frage, ob wir als UX-Designer in unserer Praxis nicht auch die Aufgabe haben, so ein bisschen einzuleiten, so ein bisschen herzuleiten, okay, warum gebe ich dir jetzt diese Möglichkeit, das anzupassen? Also Aufklärungsarbeit auch auf Kundenseite zu erzeugen und zu sagen, pass auf, du kannst das jetzt genauso konsumieren, das bedeutet aber X. Mhm. Möchtest du das? Mhm. Ja oder nein?
Ja.
So, easy Cookie-Pop-up. So. Der dich aber fragt, willst du das jetzt nachhaltig? Ist dir bewusst, was du hier tust? Ja oder nein?
Was machst du hier eigentlich? Brauchst du diese Info wirklich?
Genau, so nach dem Motto, also vielleicht überspitzt dargestellt, ne? Aber die Frage habe ich mir gerade gestellt, ob wir nicht auch diese Aufgabe dann tatsächlich eigentlich hätten, Aufklärungsarbeit zu leisten und dann die Option zu designen und dir die zu geben, dass du selbstständig entscheiden kannst, will ich das oder will ich das nicht?
Ja, und das ist, finde ich, was oft zu kurz kommt, dass man die Nutzer und Nutzerinnen auch so ein bisschen, immer so ein bisschen für dumm betitelt und sagt, ne, dümmste anzunehmender Nutzer und ich weiß genau, was du brauchst. Ist das wirklich so?
Ja. Ich finde das total spannend, weil das ja auch so einen Nudging-Charakter wieder hat. Ne? Du hattest es vorhin auch schon gesagt, wir treiben ja über diese Lieferoption Leute in eine nachhaltigere, grünere Entscheidung eigentlich. Genauso sehe ich das halt bei diesen Aufklärungsversuchen dann, ne? Dass man sagt, okay, pass auf, wirklich, brauchst du das? Das bedeutet X, Y, Z und du phrasierst aber deine UX eigentlich schon so, dass die Entscheidung eigentlich immer ist, nee, ich brauche das jetzt gerade eigentlich nicht wirklich. So. Also vielleicht auch schon ein bisschen dark gedacht, aber im Wesentlichen haben wir halt einen riesen Hebel dann, wenn ich nochmal so drüber nachdenke.
Ja, definitiv.
Schön. Das ist jetzt quasi wie das gleiche Schlusswort, was ich vorhin schon mal gefühlt habe, dass wir so einen großen Hebel haben und dass kleine Baby-Steps einen großen Impact haben können.
Ja.
Ist es das Schlusswort?
Es ist, finde ich, ein gutes Schlusswort.
Möchtest du die Abmoderation wieder selber machen?
Ja, klar. Okay.
Oder?
Ja.
Ihr seid wirklich sehr generös heute. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt auf jeden Fall dran und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Aus UX und Dollerei.
Wenn es wieder heißt.
Entschuldigung.
Ich glaube, so hatten wir es letztes Mal. Ich weiß, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber du hast es toll gemacht.
Danke.
Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Danke dir.
Und noch eine kleine Werbung. Wir bringen den Podcast ja bestimmt diese Woche noch raus. Wir haben nächste Woche ein Meetup. Ich glaube am 15.
Am 15.02. 18.30
Uhr. Guckt bei uns auf Instagram oder LinkedIn, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört. 15. Februar 2024. Wir freuen uns auf euch.
Tschüss. Bis dann.